ARD Sounds.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. War Opa ein Nazi? Haben Sie auch in den letzten Wochen zum Beispiel auf spiegel.de in digitalisierten NSDAP-Mitgliedskarteien recherchiert und waren neugierig, dass das einen Nerv trifft, das zeigen die gewaltigen Abrufzahlen. Viele Menschen wollen die oft verschwiegene Nazi-Vergangenheit ihrer Vorfahren ergründen. Und dabei schwingt ja immer wieder die Frage mit, was hat das Leben der Menschen vor mir, vielleicht aus meinem eigenen, gemacht? Und die zieht sich auch durch das Buch, über das wir heute reden. Ich freue mich über meinen Gast, Rüdiger von Fritsch, zugeschaltet. Per App. Herzlich willkommen auch Ihnen. Hallo.
Guten Morgen, Herr Schmieding.
Die Geschichte in mir. Eine deutsche Familie im 20. Jahrhundert. Rüdiger von Fritsch erzählt seine Familiengeschichte, in der sich Weltgeschichte widerspiegelt. Es geht um Entwurzelung, Schuld und Verstrickung. Rüdiger von Fritsch war lange Diplomat im Auswärtigen Amt. Er war nicht nur Botschafter in Warschau und Moskau, sondern er erlebte auch den Zerfall des Ostblocks bereits als junger Diplomat vor Ort in Polen. Das prägt natürlich seine Sicht auf Russland und Osteuropa bis heute. Wie seine Familiengeschichte seine Arbeit als Diplomat beeinflusst hat und wie sie ihm dabei geholfen hat, Menschen und Staaten, wenn nicht zu verstehen, aber ihr Handeln besser zu reflektieren. Das sind spannende Fragen dieses Buches. Herr von Fritsch, es gab einen Auslöser, der Sie dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Der hat was mit dem Haushaltsbuch Ihrer deutsch-baltischen Großmutter zu tun. Was ist Ihnen da in die Hände gefallen?
Ja, in der Tat, so ist es gewesen. Das war der letzte Auslöser. Ganz grundsätzlich war es so, dass ich zwar eine Reihe von Büchern schon geschrieben habe zu Russland, zur internationalen Politik, aber dieses Buch, das ich jetzt geschrieben habe, das ist das eine gewesen, das ich immer habe schreiben wollen, weil mich die zugrunde liegende Frage, die Sie eben schon formulierten, immer beschäftigt hat, nämlich was haben die Leben der Menschen vor mir mit meinem Leben gemacht? Und als ich im Ruhestand war, ging ich eines Tages die Bibliothek meiner Mutter durch und da fiel mir dieses alte Haushaltsbuch, genannt Die Redelin nach ihrer Autorin, in die Hände, gedruckt erstmals 1898 etwa, das meiner deutsch-baltischen Großmutter gehört hatte und das sie in ihrem Haushalt, wie sich zeigte, intensiv genutzt hatte. Ich habe es durchgeblättert ohne besonderen Anlass oder Ziel und plötzlich bei den Puddingrezepten lag Hitler, um es mal so auszudrücken, nämlich der ungenutzte Briefmarkenvorrat meiner Großmutter aus der Zeit der deutschen Besatzung in Litauen, wo sie seinerzeit Mitte der 40er Jahre gewesen war. Das Konterfei des Führers mit dem Überdruck Ostland, das war der Name der besetzten Gebiete. Und dieser Fund löste in mir wie eine Kette all das aus, was ich an Erzählungen in meinem Leben von den Menschen vor mir eben mitbekommen hatte. Die Geschichte der Deutschen im Baltikum, meines Vaters dort, die unendlichen Verluste, die alle erlitten hatten, dieses Gegeneinander und diese Gegensätze von Opfer und Schuldigen und all das führte mich dann dazu, dieses Buch zu schreiben.
Es führte Sie ja dann auch, wenn man so will, dazu, sich nochmal in Ihre Kindheit zurückzuversetzen. Sie sagen, wie Sie Erwachsenen waren, genommen haben. Wir lesen, der Krieg war das alles überwölbende Thema. Wie haben Sie denn die Erwachsenen Ihrer Kindheit wahrgenommen damals?
Also zunächst einmal, wie vielleicht die meisten Menschen, habe ich eine sehr schöne und gute Kindheit gehabt. Doch die Erzählungen der Erwachsenen untereinander war bestimmt von diesem einen großen Thema, so wie eine dunkle Grundmelodie schwang durch alles der Krieg, all das, was sie dort erlebt und vor allem verloren hatten. Es war eine Erzählung unendlichen Verlustes. Sie hatten Hab und Gut verloren, sie hatten die Heimat verloren und vor allem hatten sie Angehörige verloren, Familienmitglieder, die im Krieg gefallen, umgekommen, ermordet worden waren. Die Erwachsenen versuchten uns davor durchaus zu schützen, aber es erreichte uns natürlich. Und das bestimmte die Erzählung, diese vom Krieg bestimmte Erzählung von unendlichen Verlusten.
Sie verwenden das Bild der Echowand des Zweiten Weltkriegs für Ihre Generation. In dem Maße war das vermutlich ja keine Generation mehr nach Ihnen in diesem Ausmaß. Eine Echowand des Zweiten Weltkriegs.
Ja, in der Tat war es so, dass die Erzählungen der Erwachsenen, jene große, dunkle Erzählung von Krieg und Verlust, für uns wie eine Echowand war. Wir wurden zur Echowand dieser Erzählung. Wir konnten die Erzählung ja auch gar nicht recht einordnen. Und auf eine gewisse Art, denke ich, wird das, was wir erfahren haben, natürlich weitergereicht an die nächsten Generationen. Und deswegen ist es so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, was wirklich geschehen ist und was das mit uns gemacht hat.
Sie schreiben, Ihr Vater war sein Leben lang Nationalsozialist. Das liest sich jetzt einigermaßen erschütternd, wenn man das jetzt einfach in dem Buch so liest.
Ja, in der Tat. Denn diese große Erzählung des Verlustes aller hatte eine Erklärung und die reichte unser Vater uns, indem er sagte, ja, natürlich, denn die anderen haben Krieg gegen uns geführt, sie haben angefangen, sie waren Deutschlands Feinde und das war das große Thema, das zu sortieren galt, was wirklich geschehen ist. Als Kind nehmen sie alles auf, was sie hören und irgendwann realisieren sie, die Dinge sind anders gewesen. Die Haltung meines Vaters erklärte sich dadurch, dass er in ganz jungen Jahren mit, ich glaube noch nicht einmal 19 Jahren, 1928 in die NSDAP eintrat und nach seiner Auffassung lebenslang ein überzeugter Nationalsozialist geblieben ist.
Haben Sie als Kind schon gespürt, dass Ihr Vater da auf einem Irrweg ist und ja offenbar auch sein ganzes weiteres Leben hin auf diesem Irrweg geblieben ist?
Er hat in der Tat an seinen Überzeugungen festgehalten. Er war stets bereit, sich darüber auseinanderzusetzen. Ja, er wollte sich geradezu erklären. Das heißt, er gehörte nicht zu jenen Vätern, die im Nachhinein Dinge entweder komplett beschwiegen oder beschönigten. Er stand zu allem, hatte für alles eine Erklärung und konnte natürlich all das Schreckliche, was passiert ist, die Verbrechen, die der Nationalsozialismus zu verantworten hatte, wegerklären und wegdiskutieren, wenn man so wollte. Als Kind geht Ihnen das nicht direkt auf. Sie nehmen alles, was Sie von den Erwachsenen hören, ja zunächst mal wie bare Münze. Sie sortieren das ein, sie geben sich eigene Erklärungen, auch für Dinge, die ihnen vielleicht unverständlich sein könnten. Und so entsteht so etwas so wie ein Flickenteppich der Vergangenheit. Und heranwachsend wird ihnen aber deutlich in der Begegnung in Elternhäusern, schließlich in der Schule, dann war ich im Austausch im Ausland, dass die Dinge sich anders zugetragen hatten. Dass nicht nur die Deutschen unendliches Leid erfahren hatten, sondern andere ebenfalls und besonders erschütternd dann natürlich, dass wir es gewesen waren, die das Leid der anderen zu verantworten hatten.
Unsere Hörerin Sigrid Müller-Daisy hat uns geschrieben und sie spricht genau das an, wie das denn wohl ist für das Kind, das möglicherweise dann auch so langsam ein politisches Bewusstsein bekommt. Haben Sie das Gespräch mit Ihrem Vater dann immer weiterhin gesucht, also mit ihm gestritten, ihn gefragt, warum?
Es war ein lebenslanges Gespräch, ein lebenslanger Dialog. Wir haben uns im Sinne des Wortes immer wieder auseinandergesetzt. Auseinandersetzen bedeutet zunächst ja, man streitet sich, man diskutiert, aber zugleich findet jeder seinen Ort. Und so habe ich meinen Ort gefunden und er blieb auf seinem. Ich wusste auch, ich werde ihn nie überzeugen können, aber es war mir wichtig, ihm alle Fragen gestellt zu haben. Ich wollte mir nie hinterher sagen müssen, warum hast du ihn dies oder jenes nicht gefragt? Und so habe ich, vor allem als ich dann Jugendlicher, Erwachsener war, selber recherchiert über das, was ich zugetragen hatte, habe Fakten, Dokumente zusammengetragen, die Aussagen anderer, ihn immer wieder damit konfrontiert. Und er konnte, und das ist ja sehr typisch, wenn man in einer solchen gedanklichen Blase ist, alles erklären, alles wegdiskutieren, denn allein schon die Aussagen, die sie eben getroffen haben, er war sein Leben lang ein unbeirrbarer oder unbelehrbarer Nazi, hätte ihn gar nicht erreicht, weil er sagte, all das, was ihr erzählt, stimmt ja gar nicht. Das sind ja alles Lügen und Verfälschungen, um Deutschland zu schaden. Das heißt, er diskutierte in einer geschlossenen Gedankenwelt. Etwas, was wir heute ja auch immer wieder erleben. Das ist schwer zu erreichen, dann so jemand.
Interessant ist ja, dass Ihr Vater Sie nie dazu gezwungen hat, also genauso zu denken wie er. Das lese ich aus Ihrem Buch raus. Also, dass Sie eine eigene Meinung haben, das war ihm offenbar doch wichtiger auch.
Die Frage ist natürlich, wenn man in einer solchen Konstellation aufwächst, warum führt das nicht zum Bruch? Dazu, dass wir nicht miteinander gebrochen haben, wesentlich bei, dass er nicht allein von uns nicht verlangt hat, ihm zu folgen. Also was weiß ich, mit 14 ins Sommerlager des Bundesheimer Treuer Jugend zu gehen oder irgend sowas, sondern vielmehr uns dabei unterstützt hat und es aktiv befördert hat, dass wir unseren eigenen Weg gehen konnten. Er hatte realisiert, wir müssen in einer anderen Welt leben, mit dieser zurechtkommen. Und das hat er oft gegen seine eigenen Überzeugungen unterstützt. Und hinzu kam, wenn man die Frage stellt, warum haben meine Geschwister und ich nicht mit ihm gebrochen, dass natürlich seine politisch-ideologischen Überzeugungen nur einen Teil seiner Persönlichkeit ausmachten. Zwar, die war von unendlich viel mehr bestimmt, von sehr viel Gutem, Liebenswerten und Positiven, sodass es lebenslang ein gutes und liebevolles Verhältnis blieb, bei aller abgrundtiefen politischen Differenz über das Urteil über die Geschichte und die Gegenwart.
Er hat sie ja nach Salem aufs Internat geschickt, auch das bemerkenswert. Das wurde von einem britischen Marineoffizier geleitet, schreiben Sie. Das war für Ihren Vater ja möglicherweise auch schwer. Also das war ihm aber auch trotzdem wichtig, dass Sie das machen.
Wir waren der Auffassung, meine Brüder und ich, dass wir aufs Internat gingen, weil dort das Bildungsangebot besonders gut sei, was auch stimmte. Aber jenseits davon hat er sich gegenüber jemand Dritten einmal, als wir in dem Alter waren, so erklärt, dass er gesagt hat, ich weiß, ich bin eine starke Persönlichkeit und meine Kinder, meine Söhne müssen andere Erfahrungen haben und ihre eigene Welt finden. Und deswegen hat er uns auf jenes Internat gegeben, das von einem jüdischen Pädagogen gegründet worden war und in seiner Zeit, in meiner Zeit, von einem ehemaligen britischen Marineoffizier geleitet wurde. Und aus seiner Sicht waren die Briten überhaupt das Grundübel und die größten Feinde Deutschlands. Dennoch hat er uns genau auf diesen Weg gegeben. Und als nach einem Jahr dieser Leiter der Schule mir vorschlug, ich solle doch einmal in einen Austausch nach Großbritannien gehen, auf ein dortiges Internat, fand er das eine großartige Idee. Er sagt, da kannst du dir die Welt selber anschauen und dein eigenes Urteil bilden.
Was hat denn Ihr Vater konkret an Schuld auf sich geladen in diesen Jahren? Inwiefern hat er denn zu diesem barbarischen System beigetragen? Haben Sie das herausfinden können? Haben Sie das herausfinden wollen auch?
Unbedingt. Das war zum einen insofern immer offensichtlich, als er über alles gesprochen hat, was er getan hat. Und er stellt sich natürlich gleichwohl die Frage, ist das wirklich alles gewesen? Aber alles, was an zusätzlicher Recherche ergeben hat, die ich angestellt habe, hat nicht mehr als das ergeben, was er wirklich erzählt hat. Und dann stellt sich die Frage nach der Schuld, wie Sie richtigerweise sagen. Und das eine, was ganz grundsätzlich gilt, ist die Tatsache, dass er jenes System mitgetragen hat, nicht nur befürwortet, sondern durch eigenes Tun mitgetragen hat, das unendliche verbrecherische Verantwortung auf sich geladen hat. Und damit entsteht eine sehr grundsätzlich allgemeine Schuld. Jenseits davon stellt sich dann die Frage nach möglicher individueller Schuld. Und die war in seinem Fall nicht größer als das, was er erzählt hatte. Er hat also in dem Sinne nicht unmittelbar an den grauenhaften Verbrechen mitgewirkt, von denen wir wissen.
Was hat er gemacht? Er hat sozusagen in Kaunas gearbeitet. Das ist ja, wenn man so will, ein historischer Topos, ein Ort. Können Sie uns da mal mitnehmen, was seine Tätigkeit war?
Ja, er ist, wie gesagt, sehr jung in die NSDAP eingetreten, 1928, also 5 Jahre vor der sogenannten Machtergreifung, hat sich ungeheuer in der Partei engagiert, war Reichsredner der Hitlerjugend, ein Zeitlang Reichspropagandaleiter der Hitlerjugend, hat überall Auftritte gehabt, alles immer ehrenamtlich, neben seiner Ausbildung her als Jurist, die sich dadurch auch verzögert hat, und ist dann schließlich mit Kriegsbeginn 1939 Soldat geworden und als Deutschland 1941 über die Sowjetunion herfällt und Gebiete besetzt im Osten, darunter eben jene baltischen Staaten, also Estland, Lettland und Litauen, wird er mit der Erfahrung als Verwaltungsjurist, die er hat, dort eingesetzt und ist verantwortlich für die Innenverwaltung Litauens. Das heißt, er ersetzte im Grunde genommen den bisherigen litauischen Innenminister ohne vollziehende Gewalt gleichwohl, also Polizei und anderes war gesondert, aber hat dafür gesorgt, dass das Land sozusagen im Inneren funktionierte mit in der Tat teils banalen Tätigkeiten, wie er immer berichtet hatte, also Reisedokumente, Familienangelegenheiten, Lebensstandsurkunden und anderes mehr.
Und Kaunas ist der Ort, an dem er dann arbeitet, gewissermaßen ab 1941 dann das Zentrum deutscher Herrschaft und auch, wie ich gelernt habe, einer der ersten Orte in Osteuropa, an denen der Holocaust eskaliert.
Die Hauptstadt Litauens, heute ist ja Vilna, damals war es Kaunas, und in jener Stadt errichten die Deutschen ihre Besatzungsherrschaft und Litauen und Lettland insbesondere sind jene Orte, an denen im noch bevor die Konzentrationslager, also große Vernichtungsstätten, dienten, in großem Umfang die örtliche jüdische Bevölkerung, aber zum Teil auch jüdische Menschen umgebracht worden, die dorthin transportiert wurden.
Und Ihr Vater wird später sagen, er habe von alledem in dieser Konkretheit nichts gewusst? Oder was hat er gesagt, als er konkret dazu zur Rede gestellt wurde?
Wir müssen uns nochmal vor Augen führen, dass er in einem geschlossenen Weltbild, in einer geschlossenen Vorstellungsbild dachte und argumentierte und deswegen gar nicht sagte, ich habe davon nichts gewusst, sondern seine Antwort war, davon kann ich gar nichts gewusst haben, denn das hat es ja nicht gegeben. Das macht diese Sache dann wirklich kompliziert. Das heißt, er sagt, es hat nicht stattgefunden, das ist alles ausgedacht, um Deutschland zu schädigen und so weiter und so weiter.
Wir haben eine Hörerfrage von Birgit Groß. Sie hat uns geschrieben, hat die Vergangenheit der eigenen Familie auch negative psychische Auswirkungen? Gab es ein Schuldgefühl? Die Frage von Birgit Groß.
Wir alle müssen mit der Vergangenheit der Menschen vor uns in der einen oder anderen Form umgehen. Das ist also insofern nichts Besonderes. Was meine Situation im Grunde genommen eigentlich fast erleichtert war, hat, war, dass eben nichts beschwiegen wurde. Es wurde über alles geredet. Das mindert den Schrecken nicht, der passiert ist. Aber es war eigentlich nie so dieses Gefühl, da gibt es vieles, was ich nicht weiß und meine Eltern oder Großeltern wollen nicht darüber reden. Das Problem, wenn man so will, habe ich nicht gehabt. Die Frage des Schuldgefühles ist natürlich eine, mit der man sich auseinandersetzt. Aber da müssen wir sehen, dass Schuld individuell ist. Verantwortung ist generell, Schuld ist individuell. Und aus der Schuld vergangener Generationen erwächst eine Verantwortung für uns, sich mit dieser Geschichte zu beschäftigen, sie in Klarheit zu sehen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Gabriele Jeck hat uns geschrieben, sie schreibt, ich finde es sehr mutig von Herrn von Fritsch, über seinen Vater und sein Verhalten zu sprechen und zu schreiben. Also das einfach mal keine Frage, sondern einfach eine Rückmeldung. Sie haben uns eben Ihren Vater ja auch als liebenden Menschen beschrieben. Im Buch kommt er durchaus auch weg als toller, kluger Mensch. Inwiefern hat Sie auch diese Gleichzeitigkeit des Widersprüchlichen geprägt, wenn Sie sich dann später mit Politik, mit Geschichte und Aufarbeitung beschäftigt haben? Hat sich dieser Vater also sozusagen da auch beruflich später geprägt?
Das ist in der Tat vielleicht ein wesentlicher Schluss und Sie haben es eben gut formuliert. Wir müssen mit der Gleichzeitigkeit des Widerspruches leben. Wir dürfen nicht das eine mit dem anderen verrechnen. Wir dürfen nicht zu diesen Ja-Aber-Sätzen kommen. Nicht? Ja, er war in der Partei, aber er war ein guter Ehemann. Darf nur das Und gelten. Die Dinge stehen nebeneinander. Erstens, er war in der Partei und zweitens war er möglicherweise ein guter Ehemann, Vater oder sonst was. Genauso wie man umgekehrt nicht sagen darf, ja, wir wissen, Dresden ist bombardiert worden oder Saarbrücken oder Pforzheim, aber wir haben den Krieg angefangen. Auch hier ist das Aber falsch. Es gilt natürlich eine Ursächlichkeit, eine Kausalität. Was Deutschland selbst widerfährt, ist von Deutschland ausgelöst, aber es ist dadurch nicht gerechtfertigt. Genau wie eben die Tatsache, dass jemand ein guter Ehemann ist, nicht dadurch das gut macht, was er möglicherweise als Mitglied der Partei oder so getan hat. Und das ist mir ein wesentliches Anliegen, dieses zu transportieren. Die Bereitschaft und Fähigkeit, die Gleichzeitigkeit des Gegensätzlichen auszuhalten. Und nicht die Geschichte in uns so lange rund zu schleifen mit allen ihren Spitzen und Ecken und Kanten, bis wir sie wie einen glatten Kiesel in der Hand halten können. Und im Grunde genommen ja verdrängen. Nur wenn wir aufrichtig mit der Vergangenheit umgehen, können wir versöhnt mit uns selbst und dann kommt der berufliche Schluss, wenn Sie so wollen, und mit anderen leben. Der aufrichtige Umgang mit der eigenen Geschichte, persönlich und des Landes auch, ist die Voraussetzung, versöhnt mit anderen leben zu können.
Haben wir heute generell ein Problem damit, solche Widersprüche, über die wir sprechen, auszuhalten? Wir neigen ja heute ganz stark dazu, so ist zumindest meine Beobachtung, zu sagen, der ist böse und der ist gut. Also wir haben ein festes Schema heute eher so drin.
Ich denke, das ist eine Herausforderung, jederzeit dies leisten zu können, dass es beides gleichzeitig gibt, was uns nicht daran hindern darf, zu einem guten und klaren Urteil zu kommen. Wir erleben ja auch heute Aussagen wie, ja, der Putin hat die Ukraine überfallen, aber, und dann kommen unendliche Entschuldigungen. Das ändert auch nichts daran, dass jemand einen aggressiven, vernichtenden Angriffskrieg führt und macht das nicht besser. Das heißt, wir müssen klare Urteile haben. Wir müssen erkennen, was ist gut, was ist böse, was ist falsch, was ist richtig und wodurch ist der Handelnde, über den wir sprechen, ein Land, eine Regierung, ein Mensch, dennoch gleichzeitig bestimmt und das nicht gegeneinander aufrechnen.
Rüdiger von Fritsch ist heute unser Gast. Das Buch trägt den Titel Die Geschichte in mir, eine deutsche Familie im 20. Jahrhundert. Herr von Fritsch, die Entscheidung, Diplomat zu werden, inwiefern hat die dann in Ihrem Leben auch mit Ihrer Familiengeschichte zu tun? Also war da irgendwie auch diese Auseinandersetzung mit Ihrem Vater in irgendeiner Form ursächlich?
Das ist natürlich nicht so leicht zu sagen. Über sich selbst zu urteilen ist auch nicht so leicht. Die Entscheidung, Diplomat zu werden, ist bei mir von vielerlei bestimmt worden. Es kommt ein grundsätzliches politisches, historisches Interesse dazu, das mich bestimmt hat und ein entsprechender Studienweg. Denn ich habe Geschichte, Germanistik studiert. Es kommt hinzu beispielsweise eine wesentliche Erfahrung, die ich auf einer einjährigen Reise mit dem Rucksack um den Globus gemacht habe, als junger Mensch mit 20. hilfreich, nämlich die Erfahrung, dass wo immer man hinkommt auf der Welt, es auch gute Menschen gibt. Und eine andere, nämlich, dass es interessant ist oder ich es interessant fand, zu versuchen zu verstehen, wie sehen uns die Menschen in anderen Ländern und versuchen ihnen zu erklären, wie wir glauben, dass wir sind. Und dieses ist im Grunde genommen die Kernaufgabe der Diplomatie. Verständigung erzeugen, den anderen in sich, aus sich heraus verstehen, zu Hause zu erklären und im Land, in dem man zu Gast ist, versuchen, das eigene Land zu erklären oder auch dafür zu werben.
Ja, mit 29 Jahren treten Sie ein in den diplomatischen Dienst in Polen, Ende der 80er Jahre. Ausgerechnet Polen, also das Land, das unter Deutschland so gelitten hat. Und plötzlich sind Sie da eben nicht nur deutscher Diplomat, sondern gewissermaßen auch der Enkel und Sohn der eigenen Familiengeschichte. Kann man das so formulieren?
Und noch eines mehr. Ich bin westdeutscher Diplomat. Es gibt in der DDR in Polen 1986, als ich dort als junger Diplomat hinkomme, natürlich zwei deutsche Botschaften. Aber nur die eine trug die Verantwortung und Last der Geschichte. Die DDR hatte damit auf eine merkwürdige Art und Weise nach ihrer Eigenerzählung nichts zu tun. Man verhielt sich wie Phönix aus der Asche und das ärgerte unsere polnischen Gesprächspartner, die mir sagten, ihr könnt die Geschichte nicht ungeschehen machen, aber ihr Westdeutschen versucht wenigstens damit umzugehen. Und jene, die uns als DDR-Diplomaten erzählen, dass sie damit nichts zu tun haben, haben doch nicht alle in Moskau gesessen, sondern waren während des Krieges als Wehrmachtsoffiziere in Krakau und haben unser Land unterdrückt. Das heißt, das war nochmal eine Herausforderung der besonderen Art. Und Sie haben recht, gleichzeitig hatte ich natürlich mein historisches Gepäck, mein ganz persönliches. Und deswegen habe ich mich gefreut, nach Polen zu kommen und zu versuchen, auch durch die Begegnung mit Menschen, die jene Zeit, in der mein Vater gelebt und gehandelt hatte, ebenfalls erlebt hatten und zu erfahren, wie haben Sie dies gesehen, wie haben Sie dies erlebt. Ich habe es mir deswegen zur beruflichen Angewohnheit gemacht, Menschen danach zu fragen. Das gilt ja gemeinhin eigentlich als unhöflich, man fragt Menschen nicht aus, aber wenn man das in angemessener Form macht und man merkt ja, ob es dem anderen recht ist oder nicht, dann hat das möglicherweise etwas unendlich Erlastendes, nämlich die Frage, wenn Sie erlauben, was hat Ihre Familie während der deutschen Besatzung erlebt, so offen gefragt. Und dann kamen unendliche Erzählungen. Und damit sind wir bei einem anderen wichtigen Thema, das ich ganz früh in einer deutschen Sage sehr schön spiegelt, der Parsival-Sage, wo der König Amfortas nicht erlöst werden kann, weil der junge Parsival ihn nicht fragt, woran und warum er leidet. Und damit bleibt jener unerlöst. Und wir müssen einander die Chance geben, das eigene Erlebte uns zu erzählen. Und jedes Mal, dass wir das erzählen, entlastet uns das.
Was für eine Form der Erinnerungskultur haben Sie denn da in Polen dann erlebt, als Sie dahin gegangen sind? Inwiefern war die denn auch geprägt von bestimmten ideologischen Vorprägungen?
Die Polen waren in einer im Grunde genommen beklagenswerten, bedauernswerten Situation insofern, als dass sie die Schrecken des Krieges der deutschen Besatzung und wie sie es selber sahen, auch die Schrecken der sowjetischen Befreiung, die sie immer in Anführungszeichen setzten, erlebt hatten und nun wieder nach ihrer richtigen Vorstellung nicht mehr frei lebten und nicht frei sprechen konnten, weil sie Teil des sowjetischen Machtbereiches waren und damit auch die sowjetische Geschichtserzählung übernehmen mussten, indem es eben diese beiden Deutschlands gab, in dem die Sowjetunion nichts Schlimmes angerichtet hatte. Dabei hatte sich Stalin mit Hitler 1939 ja Polen geteilt, aber der sowjetische Anteil kam nicht mehr vor. Vielmehr behielt die Sowjetunion sogar ihren Teil der Beute. Das ist ja nicht geändert worden nach dem Zweiten Weltkrieg, was Stalin sich unter den Nagel gerissen hat. Und sie mussten eben damit umgehen, dass ein Teil der Deutschen angeblich nichts damit zu tun hatte. Und das führte konkret dann dazu, dass auf vielen Denkmalen in Warschau, wo Deutsche Schreckliches angerichtet hatten, immer von den Hitleristen oder den Narzissten oder den Faschisten die Rede war. Nicht von den Deutschen. Denn Deutsche gab es zweierlei. Und die Nazis saßen ja angeblich alle im Westen. Marianne Birtler, die DDR-Oppositionelle und spätere Beauftragte für die Stasi-Unterlagen, hat mal den schönen Satz geprägt, Hitler war Westdeutscher. Und darunter litt man natürlich in Polen, dass man nicht aufrichtig mit der Vergangenheit selbst umgehen konnte.
War das sozusagen symptomatisch für den Umgang einer Diktatur mit Vergangenheit und mit Diplomatie? Sie haben ja auch den Kontakt zum DDR-Botschafter in Polen ganz bewusst gesucht.
Yeah. Ja, in der Tat, so wie mit allen Kolleginnen und Kollegen, habe ich auch mit meinem gleichaltrigen jungen Kollegen aus der DDR-Botschaft das Gespräch gesucht. Und das blieb furchtbar floskelhaft und formell, weil er nicht dazu ausgebildet, berufen war, es ihm nicht erlaubt war, sich wirklich frei zu unterhalten. Man tauschte Statements aus. Es war also ganz langweilig. Etwa, was ich später teilweise als Botschafter dann auch in Russland wieder erlebt habe, dass meine Gesprächspartner sich in einem ganz engen Korridor der selbstverordneten Wahrheit bewegten und auf Themen, die man rechts und links davon ansprach oder Argumente, nicht vorbereitet waren, so gut sie professionell gewesen sein mögen.
Mhm. Das heißt also, diese Erfahrung, dass offenbar die Menschen Weisungen ausführen mussten, dass ein Diplomat eine Weisung des Herrn umsetzen muss, diese Erfahrung haben Sie dann nie machen müssen. Das war bei Ihnen anders in der Arbeit.
Ich bin sehr gerne Diplomat gewesen, weil ich sehr gerne mein Land vertreten habe, weil ich mein Land liebe, aber vor allem auch, weil ich diese Ordnung zutiefst immer befürwortet habe und befürworte, die wir haben, nämlich eine Ordnung der Freiheit und vor allem der Chance des Machtwechsels. Das, was uns ja eigentlich auszeichnet, dass wenn uns die Regierung nicht gefällt, können wir eine neue wählen und wir können unsere Meinung sagen und arbeiten im Interesse unseres Landes und nach den Zielen unserer Regierung vielleicht. Aber in dem Sinne war es für mich nie eine Herausforderung, auch für wechselnde Regierungen zu arbeiten, weil die grundsätzlichen Interessen der deutschen Außenpolitik immer die gleichen blieben. Versöhnung mit den Nachbarn, europäische Integration und so weiter. Und dafür brauchte ich keine Weisung. Ich habe nie eine Anweisung bekommen, du solltest jetzt dies oder jenes sagen, sondern die Erwartung war, auch als ich Botschafter war, dass ich die Interessen meines Landes kenne und aus diesen heraus vor Ort das entwickle, was diesen dient. Und das ist eine sehr schöne Aufgabe. Ich bekam nie morgens einen Zettel, folgende 10 Punkte sind heute anzusprechen und folgende 5 solltest du vermeiden.
Wenn wir ein bisschen weitergehen in Ihrer persönlichen Geschichte, dann lesen wir 2010, kommen Sie dann wieder nach Polen erneut, dieses Mal als Botschafter. Das war auch eine sehr spannende Zeit, in der es ja eine Annäherung an Russland gegeben hat. Die war ja politisch auch sehr gewollt. Wie haben Sie denn das gerade mit Ihrem Hintergrund erlebt? In Polen hat man das ja schon damals in vieler Hinsicht sehr skeptisch gesehen.
Naja, so und so. Also man muss ein bisschen schauen, ob man im Rückblick nicht das ausblendet, was in die heutige Erzählung nicht passt und sozusagen versucht, eine einheitliche Vergangenheitserzählung zurechtlegen. Da sind wir immer wieder bei der gleichen Grundthematik. Richtig ist es ja gewesen, nach dem Ende der Sowjetunion zu schauen, wie kommen wir mit diesem neuen, sich verändernden Russland besser zurecht als mit der Sowjetunion. In der banalen, aber oft übersehenen Erkenntnis, dass Russland nicht verschwinden wird. Das geht ja nicht von der Landkarte. Es wird immer da sein. Wir müssen irgendeine Form des Miteinander aufbauen. Und sei es, dass wir wie gegenwärtig Konfrontation gestalten müssen. Wladimir Putin hat uns in die Konfrontation geführt, dann müssen wir die gestalten. Wir müssen Verhältnisse immer gestalten. Und deswegen ist es richtig gewesen, nach den guten Ansätzen zu suchen und zu schauen, dass wir auf dieser riesigen eurasischen Landmasse friedlich miteinander leben können. Das ist im Grunde genommen der richtige Weg gewesen. Dass Wladimir Putin das zertrampelt und verworfen hat, ist was anderes. Aber wir dürfen ja im Rückblick auch nicht behaupten, man hätte schon 1999, als er an die Macht kommt, wissen können, dass er am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert. Das ist ja einfach nicht korrekt.
Aber hätte man damals nicht möglicherweise doch antizipieren können, dass Putin doch nicht so wirklich zu trauen ist, sag ich mal? Also es gab ja damals auch schon Hinweise. War man damals möglicherweise dann doch zu blauäugig?
Also ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Sehr gerne wird dann angeführt, dass man bereits angesichts des ersten und des zweiten Tschetschenienkrieges in den 90er Jahren hätte wissen können, wohin geht das Ganze. Das wird dann sehr gerne angeführt, um zu sagen, Putin war halt immer furchtbar und ihm war nie zu trauen. Und was den wenigsten Menschen dabei bewusst ist, dass er mit dem ersten Tschetschenienkrieg überhaupt nichts zu tun hatte. Den hatte unser lieber Freund, der alte Trunkenbold, Boris Jelzin geführt.
Aber mit dem zweiten?
Im zweiten richtig. Und auch später. Also Teil der grundsätzlichen Analyse Russlands war, dass es diese latente Gewaltbereitschaft gibt, aber auch ein Interesse an Kooperation. Und um mal sozusagen ein bisschen das lineare Narrativ zu irritieren, das wir uns heute zurechtlegen, 2014 überfällt Wladimir Putin die Ukraine, besetzt die Krim, zettelt im Südosten des Landes der Ukraine einen Krieg an. Und gleichzeitig sind wir auch noch beieinander. 2015 kommt mit Russlands Hilfe ein Abkommen über die Nuklearkapazitäten des Iran zustande. Etwas, was heute eine große Rolle spielt. Wir haben damals auf diplomatischem Wege mit Russlands Unterstützung ein Abkommen erreicht, das weitergegangen ist als das, was Donald Trump jetzt mit seinem vergeblichen Krieg gegen den Iran erreicht hat. Das heißt, es hat auch hier immer die Gleichzeitigkeit der Kooperation und des Gegensatzes gewesen. Um den Gegensatz hat man immer gewusst, um die Gefahren hat man gewusst und hat versucht, daraus Politik zu gestalten. Das hat damals bedeutet, dass man auf diese Aggression reagiert hat, so wie wir jetzt auf die Aggression reagiert haben und gleichzeitig nach Wegen gesucht hat, wie wir dennoch beieinander bleiben können oder wieder zueinander kommen können. Und dass wir vor allem die Kooperation eben geschildert im Sinne nicht vollständig ruinieren.
2007, daran muss man vielleicht auch noch mal erinnern, hat es Putins denkwürdigen Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz gegeben. Da hat er die angeblich von den USA dominierte Weltordnung angegriffen, dann den zweiten Tschetschenienkrieg, den Sie genannt haben, der russisch-georgische Krieg. Also wenn man so will, gab es schon Signale. Die Frage ist dann immer nur, wie stark man sowas damals gewichtet hat. Das ist dann immer eine schwierige Frage.
Im Rückblick natürlich auch fragen, was hätten wir tun sollen? Hätten wir Krieg führen sollen? Oder hätten wir die Zusammenarbeit vollständig einstellen sollen? Man macht es sich im Rückblick manchmal ein wenig einfach. Und deswegen ist diese nochmal die Gleichzeitigkeit der Bemühungen wichtig. Eindeutig zu reagieren, ihm auch sagen, wir wissen, was du vorhast, wir wissen, wo das hingeht, wir sagen dir, was du gemacht hast, dagegen gehen wir auch vor, aber gleichzeitig wollen wir versuchen, beieinander zu bleiben. Und dann sucht man sich im Rückblick so einzelne Anlässe raus, wie diese Rede auf der Sicherheitskonferenz, sagt, ja, man hätte ja schon wissen können, dass am 24.02.2022 die Ukraine einmarschiert. 2001 hält er eine Rede im Bundestag, Deutschland ist begeistert. Und was ist das für eine Rede? Das ist eigentlich eine Rede Wladimir Putins an sein eigenes Volk. Er sagt, wir wollen Marktwirtschaft aufbauen, wir wollen eine demokratische Ordnung aufbauen. Und das Interessanteste, er sagt, wir müssen die Geschichte aufarbeiten.
Der Buchtitel ist Die Geschichte in mir. Heißt das, hilft uns Deutschen dieser Gedanke, diese Vorstellung, dass es da eine Geschichte in uns gibt, auch manchmal eben, wenn wir auf solche Figuren wie Putin und auf das aktuelle Russland schauen, auch in ihm lebt eine Geschichte weiter. Kann uns das helfen?
Absolut. Denn wir müssen ja versuchen zu verstehen. Wir dürfen nur nicht diesen einen großen Fehler machen, der teilweise auch absichtsvoll begangen wird von den Damen Weidel und Wagenknecht beispielsweise, die ja zu klug sind, um nicht zu wissen, was sie erzählen, nämlich verstehen mit rechtfertigen gleichsetzen. Man kann ja nicht sagen, ja, der hat die Ukraine überfallen, aber er hat eine schreckliche Kindheit gehabt. Ich überspitze jetzt, ja. Die Erzählung lautet, ja, aber wir haben dem Putin gedemütigt oder so Geschichten kommen dann. Als ob das eine das andere rechtfertigen würde, unbeschadet der Tatsache, dass auch jene Demütigung natürlich ein bewusstes Teil des propagandistischen Narrativs ist, das die jetzige russische Führung verbreitet, wie russische Analysten nicht müde werden, uns zu sagen, fallt doch nicht auf diese Demütigungsgeschichte rein und lauft nicht immer in die Angstfalle, die Putin aufstellt. Macht ja ständig irgendwie Angst. Das ist alles Teil auch des Propagandakrieges gegen uns. Noch einmal, das sollte uns nicht davon abhalten, zu versuchen zu verstehen, warum ist Russland, warum ist Wladimir Putin da gelandet, wo er gelandet ist. Es hilft uns zu verstehen, wir dürfen es nicht rechtfertigen.
Ihre Mutter, Herr von Fritsch, war eine Deutsche aus dem Baltikum, das haben wir schon gelernt. Ihre Vorfahren haben im Russischen Reich gelebt. Ihr Urgroßvater war Abgeordneter im russischen Parlament. Inwiefern waren Sie da sozusagen auch familiär persönlich vorgeprägt, dass Sie möglicherweise ein besonderes Verständnis für die russische Seele hatten? Kann man sagen, dass Sie schon immer da eine große Sympathie da auch gehegt haben?
Absolut. Ich bin sehr russophil erzogen worden durch die Erzählungen, vor allem meiner Großeltern, die eben im alten russischen Reich aufgewachsen waren, bevor 1918 die drei baltischen Staaten unabhängig wurden. Denn diese deutschen Balten waren eine Gruppe, die seit Jahrhunderten in jenem Raum auf dem Gebiet der heutigen baltischen Staaten gelebt hatte. Und sie hatten immer eine tiefe Sympathie für das Land, das eine großartige Kultur, die Menschen dort, und unterschieden das von den politischen Verhältnissen. Das hat ja auch ein wenig die Haltung in der alten Bundesrepublik geprägt, nicht nur in der DDR. Diese Gleichzeitigkeit, dass jeder Angst hatte, morgen kommen sie durch die norddeutsche Tiefebene marschiert, aber jeder ist ins Kosakenkonzert gegangen, hat sich einen Zhivago-Film angeguckt, es gab diese Sympathie. Die war bei mir sehr ausgeprägt, und als ich 2014 als Botschafter nach Moskau kam, in einer hochkonfrontativen Situation, wie gesagt, die Krim war annektiert und der Krieg im Südosten der Ukraine hatte begonnen, und ich wusste, dass dies eine politisch konfrontative Zeit werden würde, was es dann auch wurde, habe ich mir gesagt, du wirst dir deine Sympathie für Russland nicht kaputt machen lassen. Und das gilt bis heute. Ich verehre russische Kultur. Wir haben in Russland, meine Frau und ich, unendlich viele gute Menschen getroffen. Wir haben Freunde gefunden. Und auch hier muss man die Gleichzeitigkeit zulassen. Man darf ja nicht jeden russischen Stehgeiger, der in der Fußgängerzone von Saarbrücken versucht, ein paar Euro zu verdienen, dafür verurteilen, was ein Präsident macht.
Sie kommen 2014 nach Moskau. Sie sagen, es war das entscheidende Jahr, in dem Russland erstmals, ich sag mal, offen militärisch gegen die Ukraine vorgegangen ist. Was war denn da 2014 genau Ihre Aufgabe dann in Moskau? Waren Sie dann auch gefragt, der deutschen Regierung Vorschläge zu machen, wie mit Russland umzugehen sei? Also mit einem Russland, von dem Sie wussten, was es da damals schon in der Ukraine für einen Krieg führte?
Das ist eine wesentliche Aufgabe von Diplomaten, zumal von einem Botschafter, die eigene Regierung zu beraten. Ihr versuchen zu vermitteln, was passiert hier tatsächlich, wie sieht man die Dinge, wie ist dieses Land, wie ist diese Führung, wie agiert sie, warum und welche Schlüsse können wir daraus ziehen und wie könnten wir darauf reagieren. Das heißt, das ist dieses Erklären nach Hause und in dem Land, in dem man zu Gast ist, für mich 2014 bis 2019 Russland, in aller Klarheit die eigene Haltung zu benennen und auch nicht mit irgendeiner verschwurbelten Sprache, die man ja bis heute manchmal im Dialog hört. Ja, die Russen waren dann irgendwie in der Ukraine oder so. Nein, Krieg ist Krieg, Annexion ist Annexion, Gewalt ist Gewalt und Bruch des Völkerrechts ist Bruch des Völkerrechts. Das kann man in aller Klarheit und Deutlichkeit benennen und gleichzeitig signalisieren, dass man interessiert bleibt, diesen Konflikt auf friedlichem Wege miteinander zu lösen.
Es ist ja umso schwieriger, da aufzutreten und möglicherweise auch Kritik zu benennen, weil wenn man auch damals mal zurückblendet, es gab ja damals keine einheitliche Position in Europa, wie mit Russland umzugehen sei, also was zum Beispiel Sanktionen angeht und so weiter. Also durchaus eine schwierige Situation.
Sie haben völlig recht. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man rückblickend urteilt, in welcher Situation 2014 reagieren die Europäer oder der sogenannte Westen. Das ist eine Situation, in der wir gerade schwere ökonomische und finanzielle Erschütterungen hinter uns haben oder zum Teil noch haben. Wir erinnern uns an Griechenland und die Krise. Und nicht wenige Europäer sagen, ja, wir wissen, was da passiert ist, aber wir wollen nicht erneut in diese wirtschaftlichen und finanziellen Verwerfungen kommen, durch die wir gerade durchgegangen sind. Und das mindert natürlich die Bereitschaft zu reagieren. Und die Herausforderung für die Bundesregierung, die gemeinsam mit der französischen Regierung sehr stark versucht hat, den Kurs damals mit zu prägen, war es, nicht allein eine entschlossene Reaktion zustande zu bringen, von der man sich immer wünschen kann, sie hätte anders ausfallen können, sondern auch eine geschlossene. Und die Geschlossenheit ist das, was die Herausforderung gewesen ist. Ich erinnere mich, dass in einer Besprechung der Botschafter in Moskau im Sommer 2014, wir haben die Krim-Annexion gerade hinter uns, einer der Kollegen sagt, und zwar kein ganz unbedeutendes Land, können wir nicht bald mal mit den Sanktionen aufhören, wir wollen wieder Wirtschaftsgeschäfte haben.
Sie sind dann Putin auch mehrfach begegnet. Sie haben ihn in Gesprächen kennengelernt. Was ist denn Ihre wesentliche Erkenntnis? Was muss man immer bedenken, wenn man sich in Verhandlungen mit ihm begibt?
In der Tat bin ich ihm häufiger begegnet. Nun ist es nicht so, dass ein Präsident oder ein Bundeskanzler täglich Zeit hätte, sich mit Botschaftern zu treffen. Aber wenn ich deutsche Besucher begleitet habe, bin ich ihm häufiger begegnet und manchmal auch unmittelbar. Und den wichtigsten Schluss, den wir zu ziehen haben, den hat er eben selber einmal benannt mit dieser Aussage, einmal KGB, immer KGB. Wir haben es mit einem sowjetischen Geheimdienstoffizier zu tun, der in jener Gedankenwelt aufgewachsen ist, die davon bestimmt ist, dass Fehler nur die anderen machen, Schuld an allem nur die anderen sein können, aber man ständigen Verschwörungen und Bedrohungen der anderen ausgesetzt ist. Ständig wurde mir erzählt, ihr wollt Russland schwächen, ihr wollt die Regierung stürzen, all diese ganzen Erzählungen, was natürlich auch mit dem Grundprinzip zu tun hat, der sogenannten Schuldlastumkehr. Wenn ich etwas Besonderes Schlimmes angerichtet habe, zeige ich mit dem Finger auf anderen. So dass ich in manchen Gesprächen manchmal gesagt habe, ich habe das Gefühl, wir sind in der Krim einmarschiert. Aber schuld sind immer die anderen. Das ist ein wesentliches Element einer Gedankentradition dort auch. Man sagt, die beiden wichtigsten Fragen der russischen Sprache sind Что делать, was tun, und Кто виноват, wer ist schuld? Es werden immer Schuldige gesucht, es werden nicht Ursachen gesucht. Es geht immer darum, wer persönlich etwas schuld gewesen ist, und das war der böse Westen.
Sie sind Putin zum ersten Mal auf der Geburtstagsfeier bei Gerhard Schröder begegnet. Ist das korrekt? Habe ich mir das richtig rausgeschrieben und recherchiert?
Ja, so ist es gewesen, in der Tat. Die russische Führung gab Gerhard Schröder 2014, das war auch bald nach der Annexion der Krim, eine große Geburtstagsfeier in St. Petersburg. Und da kam als Überraschungsgast, und jeder hatte natürlich damit gerechnet, dann auch Wladimir Putin dazu. Und das gab für mich die erste Gelegenheit, nicht allein mich vorzustellen, dass ich der neue deutsche Botschafter bin, sondern ihm deutlich zu machen, was die Haltung unserer Regierung ist und wie ich die vertreten werde weiter.
Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit auf diese Party. Was waren da für Leute auf der Party? Waren das Politiker, Industrielle aus Deutschland? Oder was waren denn da für Leute auf dieser Party? Das finde ich hochinteressant.
Es waren sehr viele russische Weggefährten Gerhard Schröders, den im Laufe seiner politischen, aber eben auch privatwirtschaftlichen Tätigkeit begegnet war. Und es waren auch deutsche Vertreter da. Und zwar, wenn ich mich recht entsinne, aus den allen wesentlichen Parteien damals. Nicht viele, es waren überwiegend russische Gesprächspartner. Und zwar auch nicht die ganz Unvermögenden, sage ich mal. Es war ein üppiges Fest. Und dann kam eben als sozusagen besondere Auszeichnung dann auch der russische Präsident dazu.
Und Sie sind direkt auf Putin zugegangen, haben ihn einfach angesprochen, und nochmal, das war ja nach dem Protokoll eigentlich überhaupt gar nicht möglich.
Nein, das war auch gar nicht vorgesehen. Er kam, hielt eine kurze Begrüßungsansprache, und dann entstand sowas wie eine ehrfürchtige Pause. Er stand da einen Moment alleine, und ich dachte mir, das ist die Gelegenheit, das Gespräch aufzunehmen, was ich nicht hätte tun dürfen nach dem Protokoll. Sie haben völlig recht, denn ich war noch nicht formell akkreditiert, wie das heißt. Das ist ein Akt, in dem man dem Staatsoberhaupt, also ich Putin, einen Brief des Bundespräsidenten übergibt, der sagt, ich bin der neue deutsche Botschafter. Und vorher, so das russische Protokoll, gibt es keinen Termin mit dem Präsidenten. Und deswegen habe ich ihm gesagt, und das hat sozusagen den Gesprächsbeginn erleichtert, weil er das irgendwie originell fand, ich bin der neue Botschafter, ich heiße sowieso, eigentlich darf ich nicht mit Ihnen sprechen. Gut, und das war dann so ein kleiner Eisbrecher. Und dann blieb das Gespräch höflich und freundlich. Und er ahnte natürlich, welche Position ich vertreten würde. Und da muss man ja dann nicht ausfallend oder unflätig werden, sondern es reicht eine klare und angemessene Sprache, um das zu tun. Und da kann man aber durchaus eben auch einflechten. Ich werde immer versuchen, mich auch in Sympathie für Russland hier meine Arbeit zu führen. Und das bestimmt mich ebenfalls. Die Widerspruch, die Gleichzeitigkeit des Gegensätzlichen haben wir hier wieder.
Patricia Schumann hat uns geschrieben, wir die Kriegskinder und die Kriegsenkel, wie gehen wir mit der unterschwellig ererbten Schuld, aber auch mit all den Ungerechtigkeiten um, mit Vertreibung, Verfolgung, Not. Mein Vater hat dies sein Leben lang nie ganz verarbeiten können. Heute weiß ich, dass wir Kinder viel davon von ihm übernommen haben. Noch heute habe ich manchmal das Gefühl, die Schuld und das Elend nicht aushalten zu können, die wir Deutschen auf uns geladen, aber auch selbst erlebt haben, schreibt unsere Hörerin Patricia Schumann. Herr von Fritsch,
ja, wie ist Ihre Reaktion? Frau Schumann formuliert das sehr gut und bringt es sehr gut auf den Punkt, diese große Schwierigkeit. Zum einen müssen wir uns deutlich machen, wir ererben nicht Schuld. Wir haben eine Verantwortung, die aus der Schuld der Generation vor uns möglicherweise resultiert, eine Verantwortung. Und wir können mit der Last der Vergangenheit am besten umgehen, indem wir alles benennen, was gewesen ist. Und eben zum Beispiel Flucht und Vertreibung nicht verschweigen, weil wir irgendwie so Schreckliches auch gemacht haben. Da sind wir wieder bei der Verrechnung. Nein, es gilt nicht das Ja-Aber, es gilt das Und. Es hat diesen furchtbaren Krieg gegeben mit Deutschlands Schuld daran, es hat die schrecklichen Verbrechen gegeben und es hat im Ergebnis des Krieges, den Deutschland ausgelöst hat, Flucht und Vertreibung, Bombardierung der Städte, Vergewaltigung von Frauen durch die Rote Armee und mehr gegeben. Alles gilt es zu benennen. Wenn wir nicht alles aussprechen und der Wahrheit nicht umfassend Raum lassen, werden wir nicht versöhnt mit der Geschichte leben können. Wir müssen die Dinge aufheben, im dreifachen Sinne des Wortes. Wir heben etwas auf, das uns im Wege liegt, das uns stolpern lässt. Ich bin lebenslang über meine Geschichte gestolpert. Wir müssen die Dinge aufheben, indem wir über sie sprechen und sichtbar machen und im Museum oder in ein Buch legen und benennen. Das ist die zweite Bedeutung. Und die dritte ist, dass es dadurch gelingen kann, so etwas wie den bösen Fluch oder den Bann oder die Macht, die etwas über uns haben kann, aufzuheben. Nicht, dass wir Geschichte gleich verschwinden lassen sollten, sondern dass wir eben das nicht nur als Last betrachten, sondern aus einer ehrlichen Betrachtung der Vergangenheit in ein aktives Handeln kommen, in ein verantwortliches, demokratisches Handeln heute. Wir diese Macht aufheben, auch ich habe vorhin schon die Sage Parsifal benannt, ist wunderbar illustriert im Märchen Rumpelstilzchen. Das Rumpelstilzchen, das Böse, verliert seine Macht in dem Moment, als es beim Namen genannt wird. Und genau das sollten wir versuchen zu tun.
Haben Sie denn nach dem Schreiben des Buches das Gefühl, dass Sie sich auch ein bisschen von der Last Ihrer Familiengeschichte etwas befreit haben? Oder ist daraus jetzt möglicherweise sogar ein neuer Auftrag entstanden?
Tja, schwer zu sagen. Dazu brauche ich vielleicht etwas mehr Distanz. Das Buch ist die Geschichte in mir ist Ende April erst erschienen und ich erhalte unendlich viele Reaktionen, wie die von Frau Schumann, die eben zitierte. Das ist eine, die viele Menschen so bewegt. Und ich werde aus der Distanz dann sehen, was hat das nochmal mit mir gemacht und mit meiner Familie. Denn das, was ich aufschreibe, betrifft natürlich meine Geschwister, es betrifft meine Kinder. Die alle müssen jetzt mit diesem Buch und seiner Wirkung leben. Und ich bekomme in der Tat viele Einladungen und Anregungen, darüber so zu sprechen, wie wir das heute tun. Ja.
Eine Minute haben wir noch. Wenn es eine Sache gibt, die gerade jüngere Leute aus der Lektüre Ihres Buches und aus diesem Podcast mitnehmen sollten, was sollte das in Ihren Augen sein? Eine Sache, die man mitnimmt.
Einen Satz, den mir ein wunderbarer polnischer Gesprächspartner, Überlebender von Auschwitz, gesagt hat: Nie obojętnie co. Bleibt nicht gleichgültig. Ein Satz von Marian Turski: Bleibt nicht gleichgültig. Und das gilt heute mehr denn je.
Inwiefern ist das einer der zentralen Sätze überhaupt?
Weil er uns verpflichtet, die Freiheit und diese wunderbare Ordnung, die wir uns geschaffen haben, nicht leichtfertig zu verwerfen oder durch Gleichgültigkeit vergehen zu lassen, weil wir nicht genug demokratisches Engagement zeigen. Demokratie ist das Miteinander der vielen, an vielen Orten. Es ist nicht immer nur große Parteipolitik. Und jeder ist aufgerufen, diese Verantwortung wahrzunehmen, sich zu engagieren und dafür einzutreten, auch wenn die Dinge nicht immer gut laufen, dass das eigentlich im Kern die richtige und gute Ordnung ist.
Dankeschön, Rüdiger von Fritsch. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Schmieding.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Das hier ist ein Hörtipp für das neue ARD Radio-Feature zu christlichem Glauben, der in den sozialen Medien gerade boomt und der dort nach anderen Regeln funktioniert als in der Kirche.
Christliche Inhalte müssen an Plattformlogiken angepasst werden, um gesehen zu werden, um Aufmerksamkeit zu generieren und um angeklickt zu werden.
Ja-Nein-Antworten und polarisierende Inhalte funktionieren besonders gut. Christliche Influencer, die Glauben besonders streng auslegen und teilweise Verbindungen ins politische Lager weit rechts haben, die kriegen hunderttausende Klicks.
Identitäres Christentum funktioniert auch ganz stark binär. Also man braucht immer jemanden, den man ausschließen kann, um sich der eigenen Identität vergewissern zu können.
Die Doku Heilige Krieger, Christfluencer und die neue Rechte jetzt im Feed vom ARD Radio Feature in ARD Sounds. Der Link steht in den Shownotes.